Ich bedanke mich für die Einladung hierher bei Ihnen, liebe Frau Heusgen, bei dir, Holger. Bei Frieda kann ich mich jetzt nicht direkt bedanken, aber ich werde ihm heute Nacht noch eine E-Mail schreiben und meine Rührung über diese Worte, die er fast doch beschämend für mich sind, das werde ich ausdrücken, diese Hochachtung, die er da ausspricht. Ja, ich habe mich über die Einladung deshalb auch sehr gefreut, weil sie ja diesmal mit einem Auftrag verbunden war. Wenn man zur Münchner Rede eingeladen wird, dann muss man auch eine schreiben, sonst kommt man oft mit Dingen her, die schon fertig sind. Und Auftragsarbeiten sind vielleicht nicht immer gut, aber manchmal doch, dass man weiß, und dann wird auch ein Zeitpunkt gesetzt, dann muss es fertig sein und man sammelt dann vorher und überlegt sich, hat Ideen, trägt die vielleicht zusammen zu dieser Rede, dass ich also ganz froh war, jetzt diesen äußeren Rahmen und diesen Zwang zu haben, der aber dann doch gleichzeitig eine große Freude war. Ich habe das nach den Sommerferien getan. Ich dachte, jetzt bin ich irgendwie so einigermaßen erholt und mache nichts anderes und konzentriere mich mal auf diese Rede mit dem Titel »Wozu Gedichte da sind«. Du hast es, glaube ich, nett gesagt, global. Man könnte auch sagen, vielleicht ein wenig anmaßen. So ist es jetzt aber nicht gemeint. Ich will jetzt nicht erklären, wozu Gedichte da sind, sondern einige Überlegungen vortragen, die einerseits sicher individuell gefärbt sind, aber von denen ich natürlich hoffe, dass einige andere sie vielleicht auch zumindest plausibel finden. Wozu Gedichte da sind. Der Titel mit seiner Wozu-Frage setzt voraus, dass Gedichte da sind. Und sie sind es wirklich. Hier im Lyrikkabinett in einem Haus für und voller Poesie sowieso. Aber auch in der Welt rundherum sieht es gar nicht so schlecht aus, wie manchmal geklagt wird. Allerdings würde ich den Begriff des Gedichts etwas weiter fassen und von einer lyrischen Rede sprechen. Das ist eine Rede, die einen Rhythmus besitzt. Es kann ein gleichmäßiger oder ein freier und unregelmäßiger Rhythmus sein, aber er soll ins Ohr gehen und körperlich spürbar sein. Von solchen Sprachäußerungen, die anders als die ungeformte Alltagssprache klingen und dadurch bewegen, sind wir alle umgeben. Am deutlichsten im Bereich der Musik, denn Songs bestehen aus Klängen und aus Lyrics, wie es nicht zufällig heißt. Und dass diese Lyrics keineswegs Beiwerk darstellen, erkennt man zum Beispiel auf Konzerten, wo die Zuhörer eine erstaunliche Textkenntnis besitzen. Da werden ganze Reihen von Songs problemlos mitgesungen und die Helden des Pop veranstalten mit dem Publikum Wechselgesänge. So, wenn Herbert Grönemeyer in seiner Tiefsinnshymne Mensch ausruft, oh, es ist schon okay, um das Mikro zum Publikum zu wenden, das mit tausenden Stimmen, es tut gleichmäßig weh, antwortet. Wobei die Gesichter alles andere als schmerzverzerrt sind und irritierenderweise auch noch gleichmäßig gewunken wird. Ich komme darauf zurück. Auch Udo Lindenberg nimmt eine solche Rolle als Lyriker für die weiten Kreise ein, der aufbaut und Trost spendet, wenn es lebensgeschichtlich knirscht. Sodass Menschen bei der häuslichen Küchenarbeit, beim Ausräumen des Geschirrspülers zum Beispiel, »Ich trag dich durch die schweren Zeiten, so wie ein Schatten werde ich dich begleiten« summen. Oder beim abendlichen Gang durch den Flur ausrufen, »Wir sind doch Lichtgestalten, ey, das weißt du doch«. Überhaupt das Singen. Eine der kulturkritischen Klagen lautet, dass in der Moderne nicht mehr gesungen werde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird geradezu gesungen wie verrückt. Evidenter gesellschaftlicher Ort ist das Fußballstadion. Denn wo vor 20 oder 30 Jahren eher Rufe oder Gebrüll zu vernehmen waren, sind nun Lieder zu hören. Und mittelmäßig langweilige Spiele werden von den Fans geradezu weggesungen. Berühmtestes Beispiel ist natürlich »You'll never walk alone«, das in Liverpool in einer Weise vorgetragen wird, die man nur inbrünstig nennen kann. Und gerade weil die Lyrics in diesem Fall arg ausgedünnt sind und nur erklärt wird, dass man durch Regen und Sturm tapfer weitergehen solle, weil am Ende ein Licht warte und dass man eben niemals allein wandern wird, erkennt man, wozu die lyrische Rede in diesem Fall da ist. Sie hilft beim Weiterleben und beschwört einen Zusammenhalt, der für immer besteht. Auch angesichts des Todes. Denn das Lied erhielt seinen festen rituellen Platz erst nach einer Stadionkatastrophe mit vielen Opfern. Man könnte jetzt einwenden, dass in diesen Fällen, also in Fällen von Liedern, der Text nicht ohne die Musik existieren würde und dass niemand »You'll never walk alone« als Gedicht lesen würde, was stimmt. Aber andererseits würde auch niemand »You'll never walk alone« ohne Text singen. Nun aber weiter zu rein sprachlichen Gebilden. Dass die rhythmische Gestaltung von Sprache ein Quell der Freude sein und Hilfe in schwierigen Situationen bieten kann, erfährt man, wenn man Glück hat, schon als Kind. Eines der jüngeren Kinderbücher, das besonders lustvoll gedichtet ist, heißt Der Gryffalo und stammt von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Die Verse wurden von Monika Osberghaus glänzend ins Deutsche übersetzt. Thema dieser kleinen Geschichte, ich kenne auch viele, Thema dieser kleinen Geschichte ist der Umgang mit Gefahren und mit der eigenen Angst. Und konkret geht es um eine Maus, die zunächst zur Abschreckung ihrer Feinde wie Fuchs, Eule und Schlange ein höchst eigenwilliges Monster, den Gryffalo, erfindet, der dann tatsächlich im Wald erscheint und die Maus verspeisen will. Diese wendet das Blatt, indem sie den Gryffalo zu den anderen Tieren führt, die zittern und flüchten, aber natürlich nicht vor der Maus, wie sie behauptet, sondern vor dem hinter ihr stehenden Monster. Das aber ist einfach nicht schlau genug und läuft weg, als die Maus erklärt, Gryffalo-Grütze essen zu wollen. Das kleine und schwache Wesen entkommt zuerst seinen Feinden und schlägt anschließend das Produkt seiner Fantasie in die Flucht. Von diesem Sieg wird nicht nur erzählt, er wird klanglich vollzogen, in der Bewegung der Verse und im Gelingen der Reime. Es reimt sich hier unten am Fluss auf Eule mit Zuckerguss. Die Schlange lockt, hallo kleine Maus, komm mit in mein Nest, wir feiern ein Schlangenmäusefest. Das Ungeheuer besitzt knotige Knie. Und auf die provokative Frage der Maus, was sag ich dir, folgt die Antwort, erstaunlich, sagte das Gryffeltier. Wenn sich am Ende Gryffalo auf Flo reimt, also Flo jetzt das Verb von fliehen auf Flo reimt, wird im Gleichklang der Sieg des Einfallsreichtums über die Stärke hörbar. Hilfreich nicht nur für Kinder, denn unbekannte, bedrohliche Wesen, die man sich so oft ausmalt, bis sie wirklich existieren, können im Leben ja wiederholt auftreten. Von Songs über das Kinderbuch jetzt in den engeren Bereich der Literatur, um hier die Leistung lyrischer Rede in der Lebensführung zu erkennen. Es geht im folgenden Beispiel um ein Leben, dem der Tod bevorsteht. Wolfgang Herrndorf schildert in seinem Blog-Tagebuch Arbeit und Struktur die Auseinandersetzung mit einer tödlichen Krankheit. In einer der ersten Nächte, nachdem er die Diagnose eines unheilbaren Gehirntumors erhalten hat, liegt er mit weit geöffnetem Fenster im Krankenhauszimmer. Ich stelle mir vor, heißt es da, mit meinem Bett in einem sehr hohen, schlanken Ziegelturm des Klinikums zu liegen, umgeben von schwarzer Finsternis und unendlicher Leere des Weltalls. Und die Naturgewalten rütteln an meinem Turm und können nicht herein. Nicht in der winzigen Sekunde der Gegenwart, in der ich unantastbar bin. Dieses Gefühl der Unantastbarkeit findet Ausdruck in einigen Sätzen, die der Autor wiederholt vor sich hinspricht und aus denen er, wie er sagt, ein kleines Abendgebet zusammenbaut, dass ich mir immer wieder und auch in den nächsten Tagen und bis heute aufsage, wenn ich nicht schlafen kann oder der Boden schwindet. Im Tagebuch folgen dann die Verse: Niemand kommt an mich heran bis an die Stunde meines Todes. Und auch dann wird niemand kommen, nichts wird kommen und es ist in meiner Hand. Das Finden dieser Verse war einem spirituellen Erlebnis vergleichbar. Denn darin vollzogen sich, so sagt er, die nicht mehr bloß abstrakte Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit im Angesicht der Unendlichkeit und eine Selbstüberredung zum Leben. Schließlich stellte sich die Gewissheit ein, wie es in ungeheuer wirkungsvoller Nüchternheit heißt, die Sache in den Griff zu kommen. Die Sache ist eben der Gehirntumor und das Leben auf den Tod hin. Um die Qualität dieser lyrischen Rede, also der zitierten Verse, die der Autor selbst beim Schreiben für das Größte hält, was er je gemacht hat, muss es hier gar nicht gehen, sondern nur um ihre Leistung. Sie mildert die Todesangst ab, die erträglich und handhabbar wird, macht das Weiterleben und Arbeiten am eigenen Werk möglich. Es ist aufschlussreich, dass der Prosa-Autor Herrndorf genau an dieser Stelle ein kleines Gedicht einrückt, das er aufgrund seiner Bannkraft für so bedeutsam hält. Eben die nicht bloß abstrakte Einsicht, sondern das Gefühl, eine Sache in den Griff zu bekommen, kann offenbar das Gedicht geben. Und diese Formulierung des in den Griff bekommens ist auch deshalb so passend, weil darin die Eigenart der Poesie, auch ein Handwerkszeug zu sein, enthalten ist. Interessant ist, dass er diese Verse immer wieder aufsagt, wenn er nicht schlafen kann oder den festen Boden zu verlieren droht, denn so begründet und vollzieht Herrndorf auch ein selbsterdachtes Ritual, wie es viele Menschen und sicher auch viele von Ihnen in anderer Weise im Alltag kennen. Für die Funktion lyrischer Rede hat man sich zuletzt auch theoretisch interessiert. Der Literaturwissenschaftler Heinz Schlaffer hat in seinem Buch Geistersprache mit dem Untertitel Zweck und Mittel der Lyrik behauptet, dass Lyrik erfunden worden sei, um mit Geistern und anderen nichtmenschlichen Wesen in Kontakt zu geraten. Gedichte dienten ursprünglich und kulturgeschichtlich in langen Phasen dazu, diese Wesen anzurufen, sie zu grüßen oder zu loben, aber auch zu beschwören oder zu fesseln. Dahinter stehen Vorstellungen von Magie. In religiösen Zusammenhängen findet man Anrufungen wie im Marienlied Meerstern, ich dich grüße. Aber auch in der Moderne wirken solche Formen nach, wenn zum Beispiel Rilke Gott auffordert, doch den Herbst beginnen zu lassen. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Für die Kommunikation mit schwer fassbaren Kräften ist die besondere Sprache der Lyrik, die markante Klänge aufweist, in die viel Aufwand eingeht und die für die Zuhörer nicht leicht zu verstehen ist, in die Welt gesetzt worden. Schlaffer sieht die Lyrik dabei in enger Verbindung zu Musik und Tanz. Seine Beispiele reichen vom alten Ägypten bis in die Gegenwart und überall findet er Gedichte, die Zwecken dienen, etwas erreichen wollen, eben Geistersprache betreiben. Dabei beschreibt und analysiert Schlaffer nicht nur, sondern vertritt eine Vorstellung von starker Lyrik, der man nicht unbedingt zustimmen muss. Seine These greift zu weit, denn schon in der Antike hat es Gedichte gegeben, die nicht mit äußeren Mächten kommunizieren wollten. Und in der Moderne gab es viele gute Gründe, Gedichte rein weltlich zu gestalten, um sich aus Abhängigkeiten zu befreien. Und sollte man sprachlich Zauber, Bann oder Fesselung weiter betreiben, wenn man gar nicht mehr daran glaubt und die Geistersprache nur noch Dekor ist? Aber Schlaffers Impuls wirkt auch belebend, weil er eindringlich vorführt, welche Kraft Gedichte besitzen können, wie viel man ihnen zutraut und dass sie uns helfen können, wenn es wirklich drauf ankommt. Nach dem Zweck von Gedichten hat auch der Literaturwissenschaftler Karl Eibel, der hier in München unterrichtet hat, gefragt. Auch Eibel ging großflächig vor, seine Basis aber war die Evolutionsbiologie und er erklärte, dass ein so eigenwilliges, aufwendig herzustellendes und zu verstehendes Phänomen wie die lyrische Rede eine Funktion für den Menschen als Lebewesen haben müsse. Denn ansonsten wäre sie im Entwicklungsprozess wieder abgestoßen worden. Seine Behauptung ist, dass Gedichte uns helfen, mit dem Nichtverstehen der letzten Zusammenhänge, der Ahnung einer unbekannten Welt und der Befristung des eigenen Lebens zurechtzukommen. Lyrik gehört für ihn wie für Schlaffer in den weiteren Zusammenhang der Religion. Und Gedichte sind Rituale, die mit sprachlichen Wiederholungen aller Art arbeiten und dadurch Festigkeit geben. Ihre Form erzeugen den Eindruck, dass eine Ordnung in der Welt vorhanden ist und ihre gemeinsame Kenntnis oder Inszenierung, das Singen im Konzert oder im Stadion, erzeugt ein Gemeinschaftsgefühl. Die Produktion von Gedichten müsse man sich so vorstellen, dass Autoren die Umwelt nach Ähnlichkeiten und Wiederholung abtasteten und diese in rhythmische Sprache fassten. Ihre Rezeption so, dass strukturierte Gedichte uns das Gefühl geben, dass alles so ist, wie wir es erwarten, während wir ansonsten im Leben oft das genaue Gegenteil erfahren, dass es nämlich ganz anders zugeht, als wir es erwarten. Auch Eibel interessiert sich für die alltägliche Bedeutung von Gedichten und nennt das Kind als Beispiel, das vor dem Schlafengehen mit sprachlichen Rhythmen über seine Angst vor der Nacht das unsichere Verschwinden im Schlaf hinweggetröstet wird. Natürlich kann man Eibels Vorgehen, das ist auch kritisiert worden, etwas schematisch finden oder einwenden, dass die evolutionsbiologische Erklärung kultureller Phänomene etwas Spekulatives hat, weil es kaum möglich ist, für sie einen Nachweis zu erbringen, der empirische Wissenschaftler zufriedenstellen würde. Immerhin aber, was Eibel behauptet, fügt sich mit den vorher genannten Praxisformen lyrischer Rede zusammen, vom Mitsingen in Konzerten über das Kinderbuch mit dem Ungeheuer bis zu Wolfgang Herrndorfs Todesabwehrversen. So lässt sich verstehen, warum Menschen im Konzert von Schmerzen singen, es tut gleichmäßig weh, und sich gleichzeitig geborgen fühlen. Im Klang, in der Bewegung der Körper, der Gemeinschaft derer, denen es auch wehtut. Ebenso wird einsichtig, warum im Kinderbuch Reim und Rhythmus mobilisiert werden, um den Schrecken, den man schon ahnte, ein Schnippchen zu schlagen. Und betreibt nicht Wolfgang Herrndorf, wenn er sich aufsagt, dass niemand an ihn herankomme bis zur Stunde seines Todes, einen Geisterzauber? Durch das Aufsagen wird ein Faktum geschaffen. Indem ich es sage, ist es so, liegt sogar das Nichts in meiner Hand. Dabei wird nichts verdrängt oder in falscher Weise harmonisiert, denn die eigene Bedeutungslosigkeit und das Nichtbegreifen stehen im Raum, aber die Verse überreden zum Leben. Was ich an diesen Beispielen und den Ideen von Schlaffer und Eibel wichtig finde, sie trauen Gedichten viel zu und geben ihnen einen Platz in der Lebensführung. Sie fragen nach einer eigenen Leistung von lyrischer Rede, die etwas können soll, was andere Redeweisen nicht können. Sie betonen die sinnliche Qualität von Lyrik, die nicht nur abstrakt und gedankenreich sein kann, sondern körperlich in Schwingung versetzt. Und schließlich tritt Lyrik bei ihnen auch als etwas Gemachtes hervor, denn erst das technische Gedicht, Gelingen des Gedichts, lässt seine Anziehungs- und Abwehrkräfte zu voller Wirkung kommen. Nun möchte ich im zweiten Teil meiner Überlegung einen etwas anderen Weg einschlagen. Denn die bisherigen Ideen, wozu Gedichte da sein könnten, blieben noch allgemein, bezogen sich nicht auf die Gegenwart oder auf eine bestimmte gesellschaftliche Situation. Auch von der Besonderheit einzelner Menschen und ihrer Gedichtlektüren war, mit Ausnahme der Passage aus Herrndorfs Blog-Tagebuch, noch nicht die Rede. Daher versuche ich nun, etwas zum Gedicht in der Gegenwart zu sagen und Elemente einer Gedichtpoetik zu formulieren, die natürlich individuell getönt ist, aber aus zeittypischen Erfahrungen hervorgeht. Im abschließenden Teil, im dritten Teil, werde ich das Gesagte dann mit Blick auf zwei eigene Gedichte konkretisieren. Gegenwart also. Mit einem solchen Begriff anzukommen, scheint vielen unmöglich zu sein. Denn wie weit muss man abstrahieren, um das unübersichtliche Gewimmel um uns herum auf einen solchen Begriff wie Gegenwart zu bringen? Aber vielleicht sollte man es doch versuchen, denn Gedichte tragen immer auch die Signatur ihres Zeitalters. Und außerdem bieten Soziologen und Historiker Gegenwartsbeschreibungen an, die man mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen vergleichen und dann mehr oder weniger plausibel finden kann. So ist es nachvollziehbar, dass sich die deutsche, aber auch die europäischen Gesellschaften seit den 1970er Jahren in ihren Lebensformen vervielfältigt haben. Es hat sich ein Nebeneinander der Milieus und Alltagsstile, der Familien- und Geschlechterverhältnisse, der Religion und Weltanschauung entwickelt. Das reicht von Moralvorstellungen über das Verhältnis zur Natur bis hin zu Ideen vom richtigen und falschen Essen, deren Vertreter sich, wenn auch kopfschüttelnd oder lächelnd, gegenseitig akzeptieren müssen. Unsere Gesellschaft, so sagt es der Soziologe Armin Nasché, schon wieder jemand aus München, das ist jetzt keine Absicht, schon ganz unabhängig von Migrationsbewegung multikulturell. Einwanderung verstärken einerseits die Differenz, bringen aber auch neue und interessante Kooperation von Alteingesessenen und Neuankömmlingen hervor. Eine solche Gesellschaft vervielfältigt sich auch in ihren Sprachen, nicht nur den Nationalsprachen, sondern auch in den Sprachregelungen der Milieus, den notwendigen Fachsprachen und den Jargons. Das Heranwachsen in einer solchen Umwelt prägt natürlich die Einstellung, ich glaube auch die ästhetischen. Denn wer in einer solchen Ordnung aus vielen Teilbereichen mit je eigenen Gesetzen und Sprachregelungen groß wird, sowie in einer Stadt mit ganz unterschiedlichen Vierteln, erlebt die Heterogenität an und in sich selbst, eignet sich selbst auch mehrere sprachliche Codes an und wird die Frage nach der Einheit der eigenen Person, was dann dieses Viele eigentlich zusammenhält, vielleicht auch als literarisches Thema interessant finden. Als ich zur Vorbereitung dieser Rede in meinen ersten Gedichtband »Wie es weitergeht« aus dem Jahr 1992 hineingesehen habe, der ziemlich wild verschiedene Sprachen zusammenmontiert, bis in die grafische Oberfläche hinein höchst unruhig aussieht und in dem nach der Festigkeit des Ich gefragt wird, hatte ich den Eindruck, dass hier das bewusste Erwachen in einer solchen vervielfachten Gesellschaft stattfindet. Damals hätte ich das jetzt nicht so gesagt, aber nachher kommt es mir vielleicht so vor, dass das ist, was da eigentlich als Auseinandersetzung hinter diesen Gedichten steht. Auch die Einstellung zur Form ist eine andere, je nachdem, ob man eine Ordnung erlebt, die Form im Leben und in der Kunst zentral vorgibt, die man dann akzeptieren, unterlaufen oder gegen die man rebellieren kann, oder eine Gesellschaft, die sich geöffnet hat, Ansprüche von Steuerung gar nicht mehr erhebt, sondern aus verschiedenen Zusammenhängen besteht, in die man ein- und auch wieder austreten kann. Aus eigenem Erleben kann ich zumindest sagen, dass Form nie etwas Erschreckendes hatte, das mir aufgenötigt werden sollte. Was ich sah, war eher das Verschwinden von Konvention, die Durchlöcherung von Rahmen und das Infragestellen von Wahrheiten. Das Unbedingte, von der Religion über die Politik bis zu Benimmregeln und Kleidungsvorschriften, wurde schwächer. Und so habe ich Form nicht als Autorität kennengelernt, sondern als etwas Interessantes und auch Zerbrechliches, das man im Leben und in der Kunst für sich selbst finden musste. Wenn man sich zum Beispiel für die Form des Sonetts interessierte, dann als Entdeckung und Entscheidung, denn Sonette wurden ja nicht mehr autoritär verabreicht, ganz im Gegenteil, die Lehrer ließen uns den Formzerfall als richtig lernen. Wenn Gegenwart also bestimmt ist von einem Nebeneinander von Praktiken und Perspektiven, teils das Ganze, stellte Gottfried Benn in einer Großstadtnacht fest, teils das Ganze, dann ist es für unsere Zeit ebenso charakteristisch, dass keine großen Zukunftsbilder mehr existieren und dass überhaupt die Vorstellung, Entwicklung sei steuerbar, ins Wanken geraten ist. Historiker wie Frank Bösch oder Andreas Rödder sehen die späten 1970er Jahre als Wegscheide. Hier sei die Idee der Planbarkeit wirtschaftlicher Prozesse in eine Krise geraten, habe sich der sozialistische Anspruch der Zentralsteuerung der Gesellschaft endgültig als gescheitert entlarvt, seien neue Akteure wie zum Beispiel das wirtschaftlich geöffnete China auf die Weltbühne getreten, habe sich das Nebeneinander von exzessivem Liberalismus und Fundamentalismus entwickelt, sodass sich hergebrachte Weltdeutungsmuster auflösten. François Lyotards Rede vom Ende der großen Erzählung brachte es auf den Punkt. Für die im 21. Jahrhundert groß gewordenen kommen die erhöhte räumliche Beweglichkeit und die Vermehrung der Sozialkontakte durch digitale Kommunikation hinzu, die den eigenen Standpunkt relativieren. In großen politischen Zusammenhängen wie in vielen individuellen Entwicklungen hat sich ein Gefühl des Souveränitätsverlusts eingeschlichen. Wer steuert die Prozesse um uns herum? Wo kippt Freiheit in Unfreiheit und umgekehrt? Und was hilft mir, um das alles zu verstehen? Das ist vielleicht die entscheidende Folge für den Bereich des Denkens und Sprechens, dass die großen und weitreichenden Begriffe, der alles überwölbende Sinn und auch die Gesten des Wissens fragwürdig geworden sind. Diese selbstverständlichen, generalisierenden Reden mit dem Personalpronomen wir, wo man heute zusammenzuckt und sofort fragen möchte, wer ist hier wir? Oder ein Riesensingular wie die Geschichte, der Mensch, da sieht man betreten ins Weinglas. Die Natur geht gerade noch, aber nicht, weil sie als Macht eine Botschaft für uns bereithielte, sondern weil es Probleme gibt, um die man sich kümmern muss. Wahrheiten sind heruntergebrochen auf Überzeugung, was im konkreten Fall richtig oder falsch sein könnte. Und dafür setzt man sich auch entschieden ein, aber ohne metaphysische Rückendeckung. Und religiöser Sinn wird, so meine Beobachtung, ins Individuelle verlagert, in Praktiken der Selbststabilisierung oder Entgrenzung. Aber bevor ich zu weit abdrifte, zurück in den Kernbereich, ins Nachdenken über Gedichte. Auch hier kann man erkennen, wie fragwürdig die fundamentalen Begriffe geworden sind. Ich habe mir einige Gedichtpoetiken des 20. Jahrhunderts als Vorbereitung für den heutigen Abend zum eigenen Nachdenken noch einmal angesehen und war und bin beim Wiederlesen überrascht, wie groß mir der Abstand zu diesen Poetiken des 20. Jahrhunderts inzwischen vorkommt. Das sage ich jetzt überhaupt nicht mit Genugtuung und auch nicht ganz ohne Neid, denn man selbst würde vielleicht auch gern sagen, wie ein Gedicht seit einem bestimmten historischen Einschnitt zwingend aussehen müsse oder welchem Prinzip man sich beim Schreiben verpflichtet fühlte. Oder auch vom Wesen des Gedichts sprechen zu können, ohne dass einem sofort die Zweifel aufsteigen, was dieses Wesen eigentlich sei. Das alles konnten große Autoren des 20. Jahrhunderts. Begonnen habe ich mit Walter Benjamin, der in einem Essay über einige Motive bei Baudelaire nachdenkt und an der Figur Baudelaires und seinen Sprechweisen die Geschichte der modernen Lyrik entwickelt. Das ist faszinierend und führt in beträchtliche Höhen. denn Benjamin besitzt ein Gedankengerüst, das ihm die Geschichte liefert. Er gewinnt Sicherheit, weil er um den Geschichtsverlauf weiß, in dem der Lyriker nicht mehr, und solche Formulierungen wie nicht mehr kommen dann oft, nicht mehr der Sänger früherer Zeiten sein kann, in dem eine Schwelle überschritten wurde, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts eben in Baudelaires Zeit liegt. Benjamin kann Begriffe im Singular verwenden, die heute wohl eher im Plural stehen würden. Denn die Moderne bringt für ihn nicht zahllose und sich auch widersprechende Erfahrungen hervor, sondern die eine Erfahrung, die alle Menschen durchleben müssen, nämlich das Schockerlebnis. Dann folgen die schwindelerregenden Sätze, deren kühler Klang fasziniert, aber auch aus weiter Ferne stammt. Zitat: Baudelaire hat den Preis bezeichnet, um welchen die Sensation der Moderne zu haben ist. Die Zertrümmerung der Aura im Schockerlebnis. Ebenfalls in der Mitte des 20. Jahrhunderts schrieb Max Kummerell, ein im George-Kreis groß gewordener Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, von einer Entwicklungsgeschichte, in der das Gedicht seinen alten Ort und seinen Gebrauch im Alltag aufgeben musste. Der alte, allgemein geteilte Gefühlshaushalt sei verloren gegangen und das Gedicht müsse sich nun an die Seele halten. Er gelangt zu Aussagen, die wie Denkmäler dastehen. Gedichte sind Symbole der Seele. Vielleicht würde man einen Rand schreiben, aber muss ein Gedicht Symbol der Seele sein? Es liegt mir fern, diese Denkbewegung von Benjamin und Kummerell zu kritisieren, und man lernt aus ihren Essays, wo sie lyrisch konkret werden. Es geht mir nur um den Klärungsprozess, diesen großen Zeiten des Modernismus nicht nachzutrauern und die Gegenwart nicht als Spannungsabfall anzusehen, weil sie diese hohen Töne nicht mehr aufbringt. Denn diese hohen Töne haben auch etwas Unsolides und ihrer Absicht genau entgegengesetzt Haltloses, wie beim Wiederlesen Gottfried Benns deutlich wird. In seiner berühmten Rede »Probleme der Lyrik« von 1951 behauptet Benn, dass Kunst versuche, Zitat, »innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte, sich selber als Inhalt zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden.« Das kompliziere ich jetzt nochmal vor. »Innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte, sich selber als Inhalt zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden.« Aber was heißt das überhaupt, allgemeiner Verfall der Inhalte? Welcher Inhalte und wieso ist der Verfall allgemein? Und führt die gesellschaftliche Moderne nicht genauso zum Verfall wie zur Präzisierung von Inhalten? Bringt sie nicht neue Inhalte hervor? Erhalten alte Inhalte nicht eher einen veränderten Platz, als dass sie verworfen würden? Benn aber genügen in dieser Rede die Allgemeinplätze. Und wenn er zur Lyrik kommt, wird er leider umgehend normativ. Dann sind zeitgemäße Gedichte zwingend monologisch. Während der Leser denkt, dass es doch auch eine auf Austausch und Nähe gerichtete Lyrik gibt, die ihr Recht hat, so wie die moderne Welt insgesamt nicht einem einzigen Gesetz folgt. Man wünscht sich einige Differenzierung mehr und denkt an jenes durchbrochene Ich, von dem Benn spricht. Aber in seinem Essay scheint alles festzustehen, kennt das Ich keine Zweifel, sondern macht Ansagen. In den Gedichten sieht es glücklicherweise anders aus. Dort agiert Benn dann, wie auch der folgende Autor Ernst Jandl, viel freier. Als letzten Essay habe ich von Ernst Jandl das Gedicht zwischen Sprachnorm und Autonomie wiedergelesen, der aus dem Jahr 1974 stammt, mir aber nicht nur zeitlich, sondern in der Art zu denken und zu sprechen am nächsten vorkommt. Auch Jandl orientiert sich an einer großen Idee, jener der Autonomie der Sprache, die sich von der Außenwelt befreien soll. Aber er begibt sich damit auf seinen eigenen Weg und folgt keinem geschichtsphilosophischen Pflichtprogramm. Dieser Weg wird genauer und nüchterner beschrieben als in den vorhergehenden Essays, denn Jandl erklärt, wie er auf Satzstrukturen verzichtet, warum das Gedicht nicht von Erfahrung berichten und nichts mitteilen soll, und er sieht Autonomie als ein Ideal an, das als Ziel in der Ferne wirkt und zu sich hinzieht. Auch Jandl arbeitet manchmal mit gesellschaftskritischen Unbestimmtheiten, redet von Machthabern, die das Alphabet in eine Welt gesetzt haben, die in ihrem Gesamtzustand etwas Falsches ist. Und er kommt ebenfalls mit Verboten daher. Seufzer zum Beispiel sind in Gedichten nicht mehr erwünscht. An der Stelle hat beim Lektorat Frieder von Ammer daneben geschrieben, das sei ganz absurd, denn bei Jandl würde ständig in den Gedichten geseufzt. Wie könne er nur so etwas in seiner Poetik behaupten? Auch seine Poetik, Jandl, ist noch eine der Ausschließungen, aber er folgt nicht mehr Kunstgesetzen, sondern sucht ein Modell für sich selbst, argumentiert vorsichtiger und verzichtet auf jene weit ausholenden Feststellungen, die mit dem Wimmelbild der Gesellschaft immer weniger in Übereinstimmung zu bringen sind. Wie aber könnte nach dieser Kritik nun eine gegenwärtige Gedichtpoetik aussehen? Wenn ich einige Ideen dazu formuliere, versuche ich Formulierungen wie das Gedicht muss zu unterlassen, weil ich finde, dass Gedichte nichts müssen, aber viel mehr können, als man ihnen oft zutraut. Nach den Poetiken der Ausschließung, die das 20. Jahrhundert bestimmen, stelle ich mir Gedichte so vor, dass sie möglichst vieles einschließen. Gedichte sollen sich weit öffnen, die vielen Wirklichkeiten in sich aufnehmen, wie man sie zum Beispiel beim Gang durch eine Stadt erlebt, in der Hightech-Häuser neben Jugendstilvillen stehen, in der höchst unterschiedlich gestimmte Wesen in einer Bar zusammenkommen, in der es viel Falsches, aber auch viel Richtiges gibt, weil Menschen sich umeinander kümmern, wo die interessanten Gespräche an Küchentischen geführt werden, denen man lauschen sollte. Gedichte der Einschließung können aber auch das Rhythmische, Liedhafte und Sinnliche gebrauchen, die Direktheit und den Witz von Songs, um die E-Lyrik zu vitalisieren. Aber Gedichte sind doch etwas anderes als Songs und Kinderbuchverse, kann man einwenden. Was stimmt? Aber warum nicht die Tore zu ihnen öffnen, um von ihren Techniken und ihrem Weltzugriff zu lernen für das eigene? So ist es schon im Sturm und Drang und der Romantik geschehen, dass Energien aus dem scheinbar Barbarischen in die Kultur strömten. Und so könnten Gedichte im 21. Jahrhundert wieder Rhythmik gewinnen. Nicht, indem man so etwas wie Rap aufs Papier setzt, aber doch so, dass man erstaunt feststellt, mit welcher Intensität und welchen Techniken dort im Rap gereimt wird. Und vielleicht ist dann auch wieder Platz für den Seufzer, die Aura und den Dialog. Man muss es nur ausprobieren, zurück in die Zukunft. Damit bin ich beim zweiten Vorschlag einer Poetik der Form. Wir könnten mit festen Gedichtformen experimentieren, sie jedenfalls nicht reflexhaft verwerfen. Denn wenn unsere Gesellschaft keine Form autoritär vorgibt, wenn so vieles in ihr flüssig, beweglich und unsicher ist, dann benötigen die Individuen für sich einen Halt. Einen solchen Halt können Gedichte geben, wenn sie erkennbar geformt sind, tradiert oder individuell. Dann wären Gedichte ein Raum, um einzutreten und sich heimisch zu fühlen. Die Gestaltung dieses Raums ist selbst gesetzt, so wie man sich einrichten mag. Man kann ihn wieder verlassen, in einen anderen eintreten, später zurückkommen. Als ich über die Vorstellung, dass ein Gedicht einen solchen eigenen, aber auch offenen Raum bieten könnte, nachgedacht habe, fiel mir mein erstes Zelt ein. Ein Gedicht kann wie ein Zelt sein, das man unterwegs für eine oder mehrere Nächte aufschlägt, das abschirmt von allem, was da draußen herumläuft und Schutz gegen Regen, Wind und Kälte bietet. Dieses mein erstes Zelt war ein leichtes, hellgrünes Tunnelzelt, das man zusammengerollt und im Arm tragen konnte, das schnell aufzubauen war und erstaunlich viel Platz bot. Es raschelte nachts, wenn Wind aufkam, Tropfen schlugen auf die festgespannte Zelthaut, man hörte alle möglichen Geräusche, aber lag doch geborgen. So können Gedichte sein, die man überall mit hinnehmen, aufschlagen und wieder einpacken kann, die Halt geben, aber kein festes, schon gar kein monumentales Gebäude darstellen. Denn im Zelt ist die Außenwelt spürbar und anwesend. Es ist bewegt, und das ist meine dritte Vorstellung von Gedichten. Sie sollen eine Bewegung vollziehen. Sie spannen also einen kleinen Raum auf, aber in diesem Raum sollen das Denken, das Vergehen der Zeit, die Unsicherheit und Vorläufigkeit des Lebens spürbar bleiben. Hier kommt der Rhythmus wieder ins Spiel, denn Rhythmus stellt das Vergehen von Zeit dar, die zwar geformt, aber nicht angehalten werden kann. Fließe, fließe, lieber Fluss, nimmer werd ich froh, so verrauschte Scherz und Kuss und die Treue so, wie es bei Goethe heißt. Der Rhythmus hält bewusst, dass wir uns immer im Übergang befinden, nichts wirklich Festes besitzen, Lebensverhältnisse wie Ideen im Fluss sind, der sich begrenzt regulieren, aber nicht anhalten lässt. Ein solches Gedicht besitzt Festigkeit in der Unsicherheit. Es bleibt ein Provisorium, aber eins, für das man im Regen und Wind dankbar ist, indem man sich wohlfühlt und zusammenrollen kann, den Wind und den Regen draußen hört. Und weil er draußen ist, kann man sich an ihm freuen. Weil mir das Zeltbild so existenziell treffend scheint, habe ich vor kurzem ein Bild einer jungen Malerin gekauft, das einige unterschiedlich geformte Zelte wie zusammengekauerte freie Wesen auf einer tief leuchtenden Wiese zeigt und das nun bei uns oben im Hausflur hängt. Das stimmt nicht ganz, ich habe es auch gekauft, weil es mir sehr gut gefällt, aber auch wegen dieser Zelte. Ich dachte, das ist so ein schönes Bild, wenn man da jetzt vorbeigeht, dass man daran denkt, so ein Zuhause zu haben, was aber ein vorläufiges ist. Wenn ich eine Poetik der Einschließung der Form und der Beweglichkeit skizziert habe, von Gedichten rede, die kein Fundament benötigen, sondern ein provisorisches Zuhause aufspannen und mit ihrer Bewegtheit geeignet sind für eine Zeit, in der man nicht weiß, wie es weitergeht. Wenn ich solche Dinge gesagt habe und nun zwei eigene Gedichte vorstelle, dann kann das eigentlich nur schiefgehen. Denn es muss so wirken, als sollten die Gedichte das Material zur Theorie liefern und einlösen, was vorher gefordert wurde. Aber so ist es nicht gemeint, denn eine Poetik entwirft, da würde ich ganz Jandl folgen, entwirft ein Ideal, dem sich der Schreibende immer nur annähern kann, so wie sich reale Gedichte immer nur auf dem Weg zur Vorstellung vom wahren Gedicht befinden, das man womöglich nie erreicht. Es ist also gar nichts zu beweisen und damit zu einem Sonett über die Lebensjahre, die wir kennen. Dieses Sonett war auch abgedruckt. Einige haben das sicher gesehen auf der heutigen Einladung zu dem Abend. Und dieses Sonett lese ich jetzt nochmal vor. Fruchtgummi. Wir nach der Schule auf dem Weg zum Bus und angeln aus der Tüte Gummitiere. Die Fledermäuse geben Zungenkuss, die saure Gurke, die ich neu probiere. Wie das im Gaumen zieht, die Zunge schwirrt, die Teufel und die Schnuller kleben Zähne. Wir stehen, kauen, schmecken ganz verwirrt und haben nur die Frühlingsluft als Lehne. Da ist der Wind in Haaren als Gekräusel, ein Pinsel, der durch nasse Tusche wischt, an süßen Schlangen kleben saure Streusel, das rote und das schwarze Zeug gemischt. Dass einer an der Kreuzung träumend warte und unterm Sweatshirt hängt die Monatskarte. Das Gedicht ist aus einer Erinnerung entstanden. Ohne Nachdenken und Plan stellte sich im Bewusstsein plötzlich die Situation wieder ein, dass eine Gruppe von Jugendlichen, fast noch Kinder, 12 oder vielleicht 13 Jahre alt, auf dem Weg von der Schule zur Bushaltestelle bei einer Bäckerei anhält. Man kauft sich Fruchtgummi, das aus durchsichtigen Plastikdosen von der Verkäuferin in eine Papiertüte befördert, draußen vorm Geschäft wieder herausgezogen wird, Stück für Stück, manches auch von oben wie die Schlange in den Mund befördert. Mit Zuckerkrümeln an den Fingern, das Gesicht wechselnd süß entspannt und sauer zusammengezogen. Kein sensationelles Ereignis, sondern eins, das am Straßenrand vor der Bäckerei stattfand, als man gegen Fruchtgummi noch nicht abgestumpft war, was heute eben leider ist, sondern Geschmackssensation neu kennenlernte. Alles klebte, sich zusammenzog, sich schüttelte, selig war. Verbunden mit anderen Neuheiten im Leben, die bald kommen würden, wie man in dieser Phase des Übergangs ahnte und die ebenfalls zu starken Gefühlsausschlägen führen würden. Das Gedicht soll diese Situation wieder fühlbar machen, nach Möglichkeit mit allen Sinnen aus der Vergangenheit in die Gegenwart befördern. Die Gruppe der Jungen mit den Fledermäusen und süßen Schlangen ist verschwunden, aber im Gedicht steht sie dort, kaut und träumt immer noch an der Kreuzung herum. Das Gedicht macht das Fruchtgummi der späten 1970er Jahre vielleicht nicht unbegrenzt, aber doch länger haltbar. Die Form, die es aufbaut, ist die des Sonetts, genauer des Shakespeare-Sonetts, das anders als das Sonett der romanischen Tradition, Sie haben es vielleicht auch in Erinnerung davon der einen Ladung, wo es ja auch als Sonett richtig gesetzt war. Also anders als das Sonett der romanischen Tradition besteht dieses Shakespeare-Sonett ja nicht aus Quartetten und Terzetten, sondern es bildet eine stärkere Einheit, ist damit auch dem Lied näher, von dem Frieda von Ammon gesprochen hat, und es fließt stärker als das gestaute romanische Sonett mit seinen Quartetten und Terzetten. Abgesetzt sind hier nur die Schlussverse, das sogenannte Couplet, das einen Paarreim statt des sonstigen Kreuzreims besitzt. Hier also die beiden Verse, dass einer an der Kreuzung träumend warte und unterm Sweatshirt hängt die Monatskarte. Für diese Form des Sonetts, die in der deutschsprachigen Lyrik nur selten verwendet worden ist, interessiere ich mich seit meinem Zyklus Die 40-Jährigen aus dem Band Nimm den langen Weg nach Haus. Da es auch in den Versen kürzer ist als das Alexandriner-Sonett und mit seinen 5 Hebungen eher der durchschnittlichen Satzlänge im Deutschen entspricht, lässt sich hier auch ganz lakonisch beginnen, eben mit so einem Vers wie »Wir nach der Schule auf dem Weg zum Bus«. Diese Sonettform ist auch in der Tonhöhe variabler, man kann elegische, komische, pathetische und alltägliche Redeweisen miteinander verbinden, kann schmeckend nachempfinden, wie das in Gaumen zieht, in einem lyrischen Bild von der Frühlingsluft als Lene sprechen, symbolisch erkennen, dass im Leben an süßen Schlangen oft Säurestreusel kleben und schließlich haben in diesem Rahmen auch die Monatskarte und das Sweatshirt ihren Platz. Das Couplet am Gedichtende bringt mit seinem Reim von Warte auf Monatskarte den Gegensatz von Stillstand, Warte und Bewegung, Monatskarte zusammen. Denn diejenigen, die noch warten und träumen, tragen um den Hals die Fahrkarte, müssen bald weiter. Das ist dieser Gegensatz Warte-Monatskarte, das ist mir beim Schreiben gar nicht aufgefallen. Das ist interessant, wenn man Gedichte dann nochmal wieder anguckt und denkt, jetzt sollte ich vielleicht was dazu sagen, dass einem dann Dinge auffallen, die beim Schreiben nicht bewusst stattgefunden haben. Aber jetzt macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn und klingt toll, nicht? Und Zeit und Bewegungslosigkeit und also das ist etwas verwirrend manchmal, ja, gut. Dieser Gegensatz steckt auch in der Lehne, die doch nur aus Luft besteht und in einem Bild aus dem Kunstunterricht, auf dem die Tusche verwischt ist. So wie die Jungs an der Kreuzung träumen, weiß man manchmal nicht ganz genau, ob man die Vergangenheit nur geträumt hat. Das Gedicht aber hält sie fest und macht im Fluss der Verse spürbar, dass nichts festzuhalten und der Moment vor der Bäckerei gerade daher kostbar ist. Also indem es ist vorbei, es ist weg, aber gleichzeitig im Gedicht ist es doch für diesen Moment wieder alles da. Das folgende Gedicht mit dem Titel »An eine 13-Jährige« ist jetzt im Vorlesen noch unveröffentlicht. Ich habe es ein-, zweimal schon vorgelesen. Das erste Mal bei der Geburtstagsfeier von meinem Lektor Martin Hilscher, seinem 60. Geburtstag, war die erste Lesung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Da habe ich das erste Mal gelesen, ist aber noch unveröffentlicht. »An eine 13-Jährige«, das besteht jetzt aus freien Versen und ist ungereimt. Ich habe auch mit Absicht jetzt ein freirhythmisches Gedicht gewählt, weil diese Poetik nicht zwingend auf feste Verse und Reime hinauslaufen soll. Ich glaube, würde mir daran liegen, dass sie wieder möglich sind. Aber ich würde um Himmels Willen das nicht zu einer Art Doktrin erheben. Wir sollten jetzt alle wieder reimen. Wir sollten alle genau das tun, was uns am nächsten liegt. Also das soll nicht doktrinär werden. Es geht nur darum, Freiheitsspielraum überhaupt wieder zu bekommen. Also das folgende Gedicht mit dem Titel »An eine 13-Jährige« besteht aus freien Versen und ist ungereimt, Rhythmus besitzt es aber dennoch, wie hoffentlich jetzt beim Lesen auch zu spüren ist. »An eine 13-Jährige«. Wenn du morgens in die Küche kommst, schaust du wie eine Eule in den hellichten Tag versetzt. Diese Arme, die an dir hängen, mit denen du schlenkerst, sind deine Arme. Ein Tag widerspricht dem anderen. Deine Haare bürstest du nie. Ununterbrochen bürstest du deine Haare. Als Rätsel mit Locken hockst du stundenlang in unseren Sessel gefaltet, die Beine verknotet, und aus diesem Sesselnest lächelst du oder finsterst herab, wie der Himmel, endlos grau, tiefstes Blau. Warum? Einsilbig heißt, alle Fragen mit einer Silbe oder einem Knurren zu beantworten. Denn du hast anderes zu tun. Du schnaufst, prustest, du heulst und lachst, alles zugleich. Und so sagst du die Wahrheit über uns. Denn so unfertig sind wir auch im Übergang. Auch wir verpuppen uns, werfen ständig etwas ab. Wie du deine Schaffelljacke, die ich überall im Haus finde, aufsammle und in dein Zimmer trage. Im Sommer schlurfst du als November herum, aber mitten im Winter wirst du euphorisch, deckst den Tisch für uns alle, spürst das Frühjahr, schneidest singend Salat und wenn du jetzt in den Wald gingest, kämest du mit einem Korb voller Erdbeeren zurück. Du bist so nah, so fern, mein liebes Kind, das hinter einer Glaswand steht, in einem T-Shirt mit einem blauen Elefanten selbst bemalt. Vertaumelte Tage, Halbschlafwelt. Aus deinem Zimmer trage ich einen Joghurtbecher mit Schimmelkultur und ein Müsli, hart geworden wie Mörtel. Man könnte ein Haus damit bauen. Du aber willst kein Haus, sondern auswandern. Ja, du wirst auswandern, du glorreiches Phantom. So hüpft die Schönheit die Treppe hinunter und berührt sie kaum. Dann aber zerknautscht wie die große Stoffkatze, die neben dir schläft. Das freie, unbekümmerte Kind, bist du es noch? Irgendwie schon, denn nichts behält seine Gestalt und nichts geht verloren. Wohin gehöre ich? Fragt dein Zahnspangenlächeln, wenn du abends in die Küche kommst. Woher kommt der Rhythmus? Aus der Wiederholung von Worten, dem parallelen Bau von Sätzen und über Kreuzstellung, was ich aber wiederum erst bei der Durchsicht für diese Rede gemerkt habe. Vor allem aber aus der Bewegung der beschriebenen 13-Jährigen, die vom Morgen im ersten Vers bis zum Abend im letzten Vers reicht, räumlich von der Küche zum Sessel, ins Kinderzimmer, über die Treppe und wieder in die Küche. Aber in Bewegung befindet sich die 13-Jährige vor allem innerlich. Ihre Gefühlszustände wechseln abrupt. Sie weiß nicht einmal, ob sich die Haare bürsten soll oder nicht. Und die eigenen lang gewordenen und fremden Arme scheinen nicht richtig zu ihr zu gehören. Das hat mich an der Beschreibung dieses Mädchens, meiner Tochter, wie Sie gemerkt und sich gedacht haben, so gereizt. Diese Lebensfülle, die noch ganz ungerichtet ist, keine Ziele verfolgt, diese Widersprüchlichkeit, die sich selbst nicht kennt. Mal ist sie schon eine Schönheit, dann noch das Kind mit Stoffkatze neben sich. Gleichzeitig voller Energie und unglaublich lethargisch. Und keiner, am wenigsten sie selbst, weiß, warum sie im tiefsten Winter euphorische Frühlingsanfälle bekommt. Als ich mir das über Monate hinweg ansah und immer mal wieder eine kleine Notiz anlegte, das ist tatsächlich so, manchmal bekommt man Gedichte geschenkt, dachte, das läuft jetzt hier durchs Wohnzimmer, das ist schön, ich muss eigentlich nur ein bisschen mitschreiben, ein paar Beobachtungen sammeln, irgendwann sind die Blätter voll und dann macht man Gedichte raus. Manchmal ist es so, manchmal ist es sehr viel Arbeit, aber gelegentlich ist es dann auch ganz leicht. Und das ging eigentlich ganz leicht und ich würde auch sagen, das Gedicht ist eigentlich so ein ja, Geschenk, ich musste es irgendwie nur noch protokollieren. Ja, kleine Abschweifung, steht nicht im Text. Keiner am wenigsten selbst weiß, warum sie im tiefsten Winter euphorische Frühlingsanfälle bekommt. Als ich mir das über Monate hinweg ansah und immer mal wieder eine kleine Notiz anlegte, stellte sich die Frage, ob in diesem Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenwerden nicht in vergrößerter und komischer Form deutlich wird, dass viele von uns mit diesem zugleich von seltsamen Zuständen leben. Dass wir nicht nur mit 13 besonders unfertig sind, sondern in anderer Weise immer unfertig bleiben. Dass auch gereifte Menschen mit Abstand betrachtet ebenso viele ernste wie komische Anteile besitzen. Auch wir reichern uns an, werfen etwas ab, leben im Zugleich. Und die Frage, wohin gehöre ich, die das Mädchen etwas hilflos mit Zahnspangenlächeln stellt, könnten die meisten am Abend in der Küche doch auch nicht beantworten. Wenn aber dieser Zustand so lebensprall und so aufschlussreich ist und wenn die 13-Jährige sich schnell weiter entfaltet, dann sollte man diesen Übergang wohl festhalten. Die 13-Jährige ist inzwischen in Wirklichkeit auch schon 17, aber im Gedicht läuft sie durchs Haus und wer möchte, kann ihr zusehen und ihre Fragen teilen. Das Gedicht eröffnet den Raum, in den man eintreten kann, in dem das alltägliche Leben wie die großen Fragen Platz haben und das alles in schöner Verwirrung. Vielleicht ist lyrische Rede für Menschen besonders wichtig, die keine dauerhaften Wahrheiten besitzen, aber wahre Momente kennen, die nicht verschwinden sollen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.